Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie können wir angesichts von dem Satz um Heilung beten? Will Gott, dass jemand geheilt wird? Oder rettet Jesus nur Seelen? Ein von unseren Grundwerten der Seetalkirche heisst, wir erwarten als ganze Person nach Leib, Seele und Geist Heilung. Mit uns, dass das Gebet um Heilung für viele Christen so ein wunder Punkt ist. Nicht selten machen wir es Probe auf das Exempel, gerade bei dem Thema, ob Gott gut und vertrauenswürdig ist. Es gibt Gemeinden, da dreht sich vieles oder fast alles um das Thema und andere, bei denen spielt es eine völlig untergeordnete Rolle. Ich deute die Unausgewogenheit auf die eine oder andere Seite damit, dass wir zum Thema Gesundheit stark Kind von dieser Welt sind. Der wichtigste Wert unserer Gesellschaft ist gesund sein. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, sagt man Hauptsache gesund. Ist das die Hauptsache? Ist das der wichtigste Wert? In der Gesellschaft ist es so, der Prozentsatz der Gesundheitskosten gemessen am Bruttoinlandprodukt wird höher und höher. Viele Menschen halten sich bis zum letzten Atemzug an jedem Grashalm. Nicht alle. Ich bewundere Menschen, die auch einen Schlussstrich ziehen können und ihr Leben in Gottes Hand geben. Aber um das zu tun, brauchen wir eine Hoffnung, die über den Zeithorizont hinausgeht. Wir sollten die Wichtigkeit der Gesundheit relativieren und unverkrampfter Gebet um Heilung praktizieren. Ich glaube, es gehört zusammen, die Wichtigkeit der Gesundheit ein bisschen relativieren und das unverkrampfte Gebet um Heilung praktizieren. So, zum Einstieg ins Thema darf man jetzt einen Erfahrungsbericht von Hans Dösegger hören, der uns erzählt, was er erlebt hat zu dem Thema. Danke vielmals, Hans.
Vor ein paar Wochen bin ich routinemässig an der Rezepturrolle für meinen Bluthochdruck bei der Hausärztin und habe
Leute. Sie haben Sie schon mal eine Darmspiegel gemacht? Dann sage ich nein. Aber ich habe schon zwei abgesagt. Wie immer hat mich gewarnt davor. Ich habe gefunden, wenn Sie das sagen, dann mache ich das. Gesagt, getan, ich habe mich angemeldet bei dem Spezialist. Die Prozedur hat angefangen. Und irgendwann sagt der Arzt, oh, Herr Dösegger, da haben wir einen sehr grossen Polyp. Das sieht nicht gut aus. Ich habe natürlich im Moment leer geschluckt und dachte, ja, okay, er ist Arzt, er muss das beurteilen. Und dann sagt er mir, er würde mir empfehlen, ein CT zu machen, wie das könnte krebsartig sein. Und ich habe gefunden, ja, wenn er sagt, machen wir das, haben einen Termin vereinbart. Wie er sagt, wir können, wie gesagt, den Krebs feststellen, wir können aber auch feststellen, ob es bereits Ableger hat im Körper. Ich bin dann darauf runter, haben wir Frühgebet an einem Samstagmorgen gehabt. Und im Zusammenhang mit Abenteuergebet habe ich gefunden, jetzt müssen wir eigentlich Jakobus 5, 13 bis 16 ernst nehmen. Ich will da. Ich habe ja noch nicht gewusst, wie es ist. Die Geschichte erzähle ich gerade nachher, wie es weitergegangen ist. Und ich habe Matthias gefragt und hat ihn bestätigt und hat gesagt, doch, das machen wir. Wir rufen Leute aus der Gemeinde zusammen und wir wollen für sie beten. Und so haben wir das eines Tages gemacht. Wir haben gebetet für mich, wir haben mich gesalbt mit Öl. Übrigens einfach noch, das ist nichts Schlimmes. Also der Matthias hat gesagt, es hat mich einen Kollegen gefragt, muss man sich hier abziehen? Sag ich, der Matthias kann dann das erklären, wie das geht. Das ist also nichts Schlimmes. Ich habe das sehr genossen, dass auch so fünf Leute für mich beten. Und ich bin mit Öl gesalbt worden und ich habe mich sichtbar erleichtert gefühlt. Ob das psychisch war oder nicht, oder schon Gottes Wirken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich Freude, bin voller Frieden, dann nachher in das CT. Und dann ist Folgendes passiert. Der Arzt hat mir gesagt, den Tag nach der CT-Untersuchung kommen Sie von mir Bescheid über. Ich habe am ersten Tag keinen Bescheid bekommen, am zweiten Tag keinen Bescheid bekommen. Dann habe ich angerufen und dann sagen sie mir, Sie, Herr Döss, sagen Sie, tut uns leid, Ihre Daten haben wir nicht mehr. Die Hirslandenklinik, ich mache hier ein Werbung, hat die Daten irgendwo im System nicht mehr gefunden. Ich habe wieder angerufen und es war noch nicht rum. Es sind eine Woche, anderthalb Wochen vorbeigegangen und meine Frau Christine ist im Moment nicht da, sagt, du, ich habe langsam Angst, je länger als das geht, je schlimmer wird das. Und ich habe das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, je länger als das geht, umso weniger schlimm ist das. Die haben mich wahrscheinlich schon vergessen. Und der Arzt und ich habe wirklich entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen in dem Sinn. Ich habe viel gebetet auch für mich. Und ich will das andere noch geschwind sagen. Man kann auch den Weg ohne Jesus gehen. Leute, die nicht gläubig sind, die haben gar keine andere Wahl. Die gehen zum Arzt und machen das Prozedur durch, oder die Prozedur, bis es eben dann fertig ist. Ich habe mich für einen Weg Jakobus 5 bewusst entschieden. Das ist auch eine Entscheidung, die für jeden von euch, wenn er etwas hat, sicher zu überprüfen ist. Und ja, ich würde das empfehlen. Item. Der Arzt hat mir dann angerufen, anderthalb Wochen später, und hat sich in aller Form entschuldigt, dass er nicht angerufen hat und dass er die Daten nicht mehr hatte. Aber die Daten sind da. Herr Döss, sagen Sie, sind gesund, sie ist nichts. Das war einmal eine ganz positive Nachricht für mich, die mich gefreut hat. Und er hat gesagt, aber den Polyp, den müssen wir eigentlich noch rausnehmen. Und ich kann euch sagen, in dem Moment, wo er das gesagt hat, ist der Schmerz völlig weg gewesen. Und seitdem auch nicht mehr gekommen. Und ich habe gefunden, wahrscheinlich baut sich der jetzt ab. Und wenn ich dann das nächste Mal gehe, ich muss mich noch untersuchen, findet er den wahrscheinlich nicht mehr. Das ist jetzt einfach meine Hoffnung. Das zu meinem Bericht. Ich möchte euch einfach Mut machen. Jakobus 5. Es heisst, wenn es dir gut geht, wenn du frohen Mut bist, sollst du Psalmen singen. Es heisst, wenn du leidend bist, auch psychisch leidend, sollst du beten. Und es steht, wenn du krank bist, sollst du zu den Ältesten gehen und fragen, ob sie dich würden mit Öl salben. Ich habe Freude an diesem Weg, mache euch Mut dazu und danke Jesus Christus ganz herzlich, dass es mir gut geht.
Danke vielmals, Hans. Auch noch, dass du den Inhalt vom Jakobus 5 auch noch gesagt hast. Ich glaube, das ist nicht allen bekannt. Als Jesus über die Erde gegangen ist, sind sehr viele Menschen geheilt worden. In Markus 6, Vers 56 steht, überall, wo er hinkam, in Dörfern, Städten und draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Jesus hat Vollmacht gehabt über Krankheit. Das Geheimnis von dieser Vollmacht ist die hundertprozentige Übereinstimmung von Jesus mit seinem Vater gewesen. Er hat einmal gesagt, ich tue nichts, was ich nicht meinen Vater tue. Er hat eine hundertprozentige Übereinstimmung gehabt. Dein Wille geschehe. Jesus hat in dem nicht gelebt. Jesus hat nicht nur Seele, sondern hat ganze Menschen nach Körper, Seele und Geist geheilt. Bei der Heilung von einem gelähmten Mann sagt er, dass er das tue, dass er das drum tue, um zu zeigen, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Wenn wir glauben, dass Jesus alle Sünden besiegt hat, dürfen wir und sollen wir im gleichen Atemzug auch glauben, dass er all unsere Krankheit und Schwachheit gereiht hat. Es kann nicht sein ohne das andere. Übrigens haben die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, seine Freunde, seine Schüler, haben ähnliche Gebetserfolge erlebt. Das steht in der Apostelgeschichte. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle wurden geheilt. Genau das Gleiche wie bei Jesus. Also sie haben das nur im Namen und in der Vollmacht von Gott können tun. Der Petrus erklärt nach einer heiligen Stunde den Menschen: Was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns? Was hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Hintergrund von jeglicher Krankheit ist Trennung von Gott, genannt Sünd. Sünd ist ein Wort für Beziehungsstörung mit Gott. Die Freunde vom Hiob haben direkt kausal gedacht und sind zu folgendem Kurzschluss gekommen. Sie haben zum Hiob gesagt: Dir geht, du bist krank, du bist hundeelend zweg, du bist am Boden zerstört. Was ist deine Sünde? Das direkt kausale Denken trifft oft nicht zu und kann einen kranken Menschen unnötig belasten. Ich habe mal so ein bisschen Zusammenstellung gemacht, was die Ursachen von Krankheiten könnten sein oder sind. Und man sieht das sofort, das hat irgendetwas mit Sünde zu tun. Und tatsächlich, Krankheit ist erst in die Welt gekommen, wo die Beziehungsstörung mit Gott auch stattgefunden hat. Ich habe hier eine Aufzählung, das erste ist Beziehungsstörung, so quasi das Innerimmunsystem. Verhebt nicht mehr. Das gehört vielleicht auch so genetisch bedingte Krankheiten dazu, auch Erbkrankheiten. Das ist so das innere Immunsystem. Das innere Immunsystem kann aber auch durch gestörte Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch durch eine gestörte Beziehung zu sich selber durcheinander geraten. Und je nachdem muss man sich auf den Weg oder darf man sich auf den Weg von der Vergebung und von der Versöhnung machen oder auch ungute Gewohnheiten angehen. Zweiter Grund ist so eine gestörte Umwelt. Durch die Beziehungsstörung mit Gott ist nicht nur Beziehung zwischen den Menschen zu sich selber kaputt gegangen, sondern auch unsere Beziehung zur Umwelt ist zerstört worden. In der Bibel steht, dass die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Es gibt Umwelteinflüsse, die fördern Krankheiten. Zum Beispiel, weil der UV-Filter nicht mehr so gut ist oder von der Sonne, haben wir viel schneller Sonnenbrand und Hautkrebs. Oder ein anderes Beispiel, wo wir vor 4 Jahren mit der ganzen Familie in Amerika waren, hat Timon jeden Morgen American Breakfast gegessen. Das war ein riesen Teller mit Pommes, mit Toast, mit Würstchen oder Schinken, mit Egg, mit Spiegeleier. Und nach circa einer Woche hat er Bauchweh gehabt. Komischerweise. Das ist jetzt ein bisschen extrem, wir müssen eine kleinere Diät unterziehen. Aber unsere Ernährung hat einen extremen Einfluss auf unsere Gesundheit, beispielsweise. Ist alles klar. Ein weiterer Punkt ist gestörte Krankheit, das Gericht Gottes. Heimsuchung. Ich finde das Wort Heimsuchung so schön. Heimgesucht werden. Wenn man das Wort Gericht Gottes hört, denkt man, das ist etwas Böses, da möchte jemand etwas zerstören. Aber Gericht Gottes ist Heimsuchung. Gott möchte Menschen heimsuchen. Zu sich suchen. Gericht Gottes ist liebevolles Heimsuchen. Das ist nicht Dreinschlagen. Ich meine, schade, dass wir so Wörter, die eigentlich ganz eine positive Grundrichtung haben, dass wir das irgendwo wie anders verstehen. Eben Gericht ist irgendwo etwas Schlechtes. Oder wie Buß zum Beispiel. Das ist etwas, was man abbüßen muss. Aber Buß im biblischen Sinn ist eigentlich einfach umkehren, wieder zu Gott kommen. Manchmal will Gott durch Krankheit auf sich aufmerksam machen. Es gibt ganz viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Johannes 9, wo ein blind geboren war, wo die Frage aufgekommen ist, wer hat es gesündigt? Er selber oder seine Vorfahren? Und Jesus hat gesagt, niemand von ihnen hat gesündigt. Die Krankheit ist da, damit ich verherrlicht werde. Denn was nützt es einem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er kerngesund ist, unverletzbar, unverwundbar, aber er verliert seine Seele? Da fragt Jesus an seiner Stelle. Man soll sich bei Krankheit die Frage stellen, ob Gott etwas sagen will. Die Option besteht durchwegs. Und Gott redet gern. Ein letzter Punkt noch, den ich hier einfach mal habe, so in einer nicht kompletten Liste. Krankheit als Resultat von der Aktivität von Satan. Beispiel natürlich das klassische Beispiel Hiob, oder, wo ein gerechter Mann war. Und darum krank geworden ist, weil Satan in einem abgesteckten Raum die Möglichkeit hatte, zum aktiv werden gegenüber einem Hiob. In einem solchen Fall gilt es, dem Bösen zu gebieten und es wegzuweisen. In der Vollmacht von Jesus. Also je nachdem, was für eine Ursache eine Sünde hat, sollte man ja anders damit umgehen. Es ist sehr hilfreich, wenn man in einem sicheren Raum der Geborgenheit mögliche Ursachen seelsorgerlich durchgeht. Das Gebet um Heilung soll und darf ja nicht einfach eine Abkürzung sein, sodass ich mich nicht ändern muss. Meine Hüftarthrose hat mich dazu veranlasst, meine Ernährung und meine Bewegungsgewohnheiten zu ändern. Wenn ich meinen Körper durch Suchtverhalten ruiniere, werde ich kaum um eine Befreiung mit der Hilfe von Gott aus dieser Sucht herumkommen. So als gesunder Sport haben wir angefangen zu biken und unser Sohn oder eines unserer Kinder hat festgestellt, dass viel ältere Leute anfangen zu biken. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat es mit dem zu tun, dass man irgendwann einmal merkt, hey, ich sollte eigentlich etwas machen, was gesund ist, also ein bisschen eine rundere Bewegung, nicht so ein bisschen auf Stop and Go, sondern mehr etwas rund, und dann fängt man an zu biken, oder? Das ist so eine Lebensweisheit. Wenn es im Krankengebet von der Ältesten, wo der Hans erwähnt hat, heisst, dass wir einander die Sünde bekennen sollen. Das steht dort. Bekennt einander die Sünde, bekennt einander Beziehungsstörungen mit Gott. Dann steht auch der Gedanke dahinter, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Beziehungsstörung und Krankheit gibt. Ich glaube, dort müssen wir viel mehr, wenn man das Gebet praktiziert, dort müssen wir viel mehr als jetzt so ein moralisches Versagen suchen, sich viel mehr die Frage stellen, wo gibt es eine Beziehungsstörung zu Gott? Und wo können wir durch eine Buße, die nichts kostet, gibt es bei Gott, einfach umkehren, die Beziehungsstörung wieder in Ordnung bringen. Wenn Gott heilen kann, es aber nicht tut, wie kann er denn ein guter Gott sein? Also, die Erfahrung haben ja wahrscheinlich viele von uns schon gemacht, dass sie um Heilung gebeten haben und es ist nichts passiert. Das ist so die ultimative Erfahrung, die uns dann vielleicht dann manchmal auch mit der Zeit dazu veranlasst, um die Erwartungen Gott ein bisschen abzuschrauben, dass man nicht ständig enttäuscht wird. So ein bisschen auf ein Low-Level, wo man irgendwo mit Gott noch zu Gang kommt, ohne dass man gerade irgendwo ihn verloren. Ich glaube, dass das einer der grössten Anstoß verzweifelnde Menschen ist. Wie kann ein guter Gott, oder wie kann ein Gott, der heilen kann, es nicht tun und dann noch gut sein? Gott will heilen. Gott will heilen. Es steht in der Bibel, ich weiß es. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, er, Gott, möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Für gerettet steht da das Wort soter. Das steht im griechischen Grundtext. Das Wort meint keinesfalls nur ewiges Heil, sondern ganzheitliche Rettung und Heilung. Jesus heilt nicht nur Seele, sondern er heilt ganze Menschen nach Leib, Seele und Körper. Leib, Seele und Geist. Der Name Heiland hat die gleiche Wortwurzel. Jesus, unser Heiland, rettet nicht nur Seele, sondern Menschen. Jemand hat gesagt, Heil muss sein, Heilig darf sein, und das ist so. Viele denken, dass das früher noch so war und betet. Und heute, wenn überhaupt noch, dann vielleicht noch in Afrika oder in Asien, dass solche Heilungen passieren. Aber es steht im 2. Korinther 6, Vers 2, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Das ist übrigens auch ein Grundsatz. Du darfst dir nie überlegen, ob Gott Gebet um Heilung erhört oder nicht. Er erhört es immer. Immer. Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung, da ist wieder das Wort drin, habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute, nicht irgendwie im Frühjahr oder in Afrika und Asien nur, sondern heute da. Will er das in jedem Fall tun? Es gibt immer zwei Linien in unserem Leben, die genau umgekehrt verlaufen. Der Paulus beschreibt die zwei Linien im 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18. Da steht, deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben. Doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermessliche, große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Das sind zwei Linien beschrieben, wo auf uns, auf Menschen, die mit Jesus verbündet sind, zutreffen. Die Linie vom Geist und die Linie vom Körper. Ich habe die da jetzt mal aufgezeichnet. Ich muss da ein bisschen auf die Seite stehen. Die Linie vom Körper, oder, der kommt so ein bisschen halbstach auf die Welt. Dort ist Geburt ganz links und rechts ist Sterben. Der Körper, der kommt so gut gemacht zur Welt, noch nicht ganz stark und dann hinzu, oder, bis zum Punkt 1. Das ist 25. Haben wir gelernt, dass ab 25 Zellerneuerung, also wenn man zum Beispiel einen Bänderriss hat, bis 25 ist es Krankheit und von dann an ist es Unfall. Also dann wird das irgendwo anders beurteilt ab 25, weil der Körper dann anfängt abzubauen. Also ich bin schon tief da hinten. Und dann geht es eigentlich runter. Und die Linie, die geht eigentlich runter bis zum Tod. Die Linie, die kann der vollmächtigste Christ, der ganz viele Gebetserhörungen und Heilige erfahren, nicht wirklich umkehren. Aber beim Punkt 2 hat der ein Wunder erlebt. Der ist krank gewesen, die Person, hat ein Heilungsgebet in Anspruch genommen und ist wieder gesund geworden. Das gibt's. Aber die Tendenz von dieser Linie, die bleibt. Es geht in den Tod, es fängt zwei Menschen, die nicht gestorben sind auf dieser Welt. Das ist der Henoch im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament. Alle anderen sind bis jetzt gestorben. Und es wird auch dich und mich treffen, wahrscheinlich. Das ist so. Und ich finde es das wichtig, dass wir das vor Augen haben, wenn wir zum Thema Heilung darüber reden. Klar, Gott tut Wunder, aber die Linie, es ist so auf dieser Welt, solange wir in dieser Welt leben, geht es abwärts. Leider. Und das ist viel mit viel Leid verbunden, natürlich. Ich habe so ein herrliches Ding gelesen, so eine Episode. Ein Pastor hat seine Predigt unterbrochen und hat fast zwei Minuten verklärt nach oben geschaut. Gemeint hat, geduldig verharrt, schließlich erklärt der Pastor, jetzt habe ich gerade eine Erscheinung gehabt. Die Gemeinde ist tief bewegt, weil gerade ihrem Pastor einer Erscheinung gewürdigt wird. Am Ausgang wird er von einer Frau teilnahmsvoll gefragt, Herr Pastor, was für eine Erscheinung haben Sie denn? Eine Alterserscheinung, erklärt er breitwillig. Das ist so. Aber es gibt eine andere Linie. Die Linie vom Geist. Das ist in dem Text gestanden, die wird von Tag zu Tag erneuert. Der Körper wird von Tag zu Tag nicht mehr erneuert, oder? Die Erneuerung von den Zellen ist nicht mehr gleich, oder, im Alter. Aber der Geist, oder? Da kommt zuerst Punkt 3 dort unten. Das ist dort, wo der Mensch eine Hinwendung zu Jesus gemacht hat und Jesus in sein Leben eingeladen hat. Da ist der Geist lebendig geworden überhaupt. Vorher war er tot gewesen, der Geist. Und dann ist er gewachsen, oder? Er wächst dann so ein bisschen. Punkt 4 hat er so eine erweckliche Erfahrung gemacht in seinem Leben, wo es wirklich gerade so einen Schub gemacht hat. Und dann wächst es, wächst es, wächst. Und wunderschön ist es, wenn es bis zum Sterben an immer weiter wächst. Und das steht auch in dem Text, der wird Tag für Tag erneuert. Zu einem Top-Zustand. Und nach dem Sterben, wenn wir bei Jesus sind, sind beide Linien hundertprozentig oben, schlagartig. Körper, Seele und Geist, alles. Aber ich finde, man muss die Linie ein bisschen vor Augen haben, um irgendwo auch darüber zu reden, in welchem Kontext dass wir uns überhaupt da befinden. Wir dürfen heilig erwarten, aber ohne zu lügen, dass es noch Krankheit gibt. Wie auch Sünde. Christus hat den Sieg bereits errungen, trotzdem sind ihm noch nicht alle Finden unterworfen. Obwohl das Problem von der Sünde durchs Kreuz definitiv geregelt worden sind, leiden wir nach wie vor an Sündhaftigkeit. Obwohl Jesus unsere Krankheit getragen hat, Jesaja 53, leiden wir nach wie vor an Krankheit. Es ist so. Und gerade im Leiden, und da hat der Vers extrem schön zum Ausdruck gebracht, brauchen wir die Hoffnung auf die Ewigkeit. Ohne die können wir nicht leben. Auf die Freude, die ewig dauern wird. Den Grundton, den brauchen wir im Leben, auch gerade in der Krankheit. Die Sehnsucht, ich glaube, vielleicht müssen wir darum Krankheit auf dieser Welt auch noch ertragen, damit die Sehnsucht nicht erstirbt nach der Ewigkeit. Erst in der Ewigkeit beim himmlischen Vater werden alle Tränen abgewischt sein. Aber, und das ist meine Botschaft für heute Morgen, wir sollten dringend Heilungswunder provozieren. Mehr. Unsere Gemeinde, für uns ist das ganz wichtig. Wir sind nicht eine Gemeinde, die es überbetont, wir sind eine Gemeinde, die es eher unterbetont. Wir sollten dringend mehr Heilungswunder provozieren, indem wir selber durch die Ältesten, durch Christen mit den Gaben der Heilung oder durch andere Mitchristen für Heilung beten. Über den König Asa im Alten Testament steht der ernüchternde Satz: Im 39. Jahr seiner Regierungszeit befiel Asa ein Fußleiden. Doch selbst in dieser schlimmen Krankheit suchte er nicht beim Herrn, sondern nur bei seinen Ärzten Hilfe. Könnte es sein, dass wir das Eingreifen von Gott in unseren Situationen mehr erfahren würden, wenn wir mehr dem Herr oder der Herr anstatt der Ärzte suchen würden? Oder vielleicht so, wie es der Hans gesagt hat, der hat entschieden, den Weg mit Jesus zu gehen. Das schließt ja der Arzt nicht aus. Aber es ist ein anderer Boden. Der Boden ist entscheidend. Wem vertraue ich? Zuletzt, wem vertraue ich? Vertraue ich dem Arzt oder vertraue ich dem Gott? Das ist die Frage. Glaube ich, dass Gott seine Ärzte einsetzen kann, um zu helfen? Oder vertraue ich einfach grundsätzlich dem Arzt? Ich bin überzeugt, dass Gott viel mehr auch seelische und körperliche Heilung in unserer Mitte schenken will. Mein erster Punkt heisst, Gott kann heilen. Der zweite, Gott will heilen. Und der dritte, Gott will durch dich heilen. Wir können nicht einfach außen vor bleiben. Jesus hat den Auftrag, das Reich Gottes predigen, Kranken zu heilen, Dämonen austreiben und vieles andere mehr. Der Auftrag hat er gehabt. Er hat das als Mensch auf dieser Erde können machen, weil er den Geist vom Herrn auf ihm geruht hat. So heisst es. Der haargenau gleiche Geist ruht auf jedem mit Gott verbündeten Menschen. Und darum kann auch jeder Mensch, der mit Gott verbündet ist, in der gleichen Vollmacht handeln. Ehrlich, das ist so. Steht Johannes 17, Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Wir sind die gleiche Sendung mit der gleichen Vollmacht, wie Jesus gesagt hat, wir auch. Gott will dich als Werkzeug für Heilung gebrauchen. Ich weiß nicht, ob du das glaubst, aber es ist so. Und vielleicht hängt es schon da damit zusammen, ob wir das wirklich auch annehmen, die Berufung auch annehmen. Wenn du mit Jesus lebst, bist du mit der gleichen Vollmacht ausgestattet wie Jesus. Aber Heilige haben bei Jesus nie einen Selbstzweck gehabt. Jesus hat nicht geheilt, um eine Show zu machen. Jesus hat auch nicht geheilt, um irgendwo so einen Zaubertrick, irgendwo so ein an einem Gauklerfestival oder so, um irgendeine coole Sache auch noch zu bieten oder so. Jesus ist nie um das gegangen. Er hat es immer im Zug von seinem Auftrag tun, vom Evangelium verkündigen. Das hat zusammengehört. Heilen und Evangelium verkündigen, hat bei Jesus zusammengehört. Immer wieder kommt in der Bibel der enge Zusammenhang von Predigen und Heilen zum Ausdruck. Bei Jesus heißt es, die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Bei seinen 12 Freunden heißt es, dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie sind wieder predigt. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Der Auftrag vom Evangeliumverkündiger und vom Heilen gehört zusammen. Und dann bei den 70 Leuten, die er da ausgesendet hat, heißt es, heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist da bei euch. Wieder, es gehört zusammen. Heilen gehört genauso zum Kerngeschäft von einem Christ wie das Verkündigen vom Evangelium. Jemand hat vor vielen Jahren mal gesagt, und das ist natürlich mein Frustsatz, es gehört eine ziemliche Portion guten Willens dazu, angesichts des durchschnittlichen Predigtgeschehens nicht gelangweilt oder zornig, sarkastisch oder tief traurig zu werden. Was wird Land auf, Land ab für einen Aufwand für die Verkündigung des christlichen Glaubens getrieben? Ihr wisst gar nicht, wie teuer die Predigt ist, die ihr heute hört. Wollt ihr wissen, wie teuer das die Predigt ist? Ich habe mich gerade die Woche jemand gefragt, wie lange hast du eigentlich an einer Predigt? Ich habe etwa 12 Stunden an einer Predigt. Ein Berufseinsteiger hat etwa 25 Stunden an einer Predigt. Hey, das ist nicht zahlbar. Das ist ein enormer Aufwand, den man da betreibt. Und was bringt es? Ich weiß es auch nicht. Und dann schaut man weiter. Aber ist es nicht, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die institutionell gesicherte Belanglosigkeit? Ich wünschte mir, und wir machen immer weiter, da ist mir noch nie in den Sinn gekommen, um eine Predigt absagen. Wir machen einfach weiter. Ich wünschte mir, dass wir in der gleichen Selbstverständlichkeit und im gleichen Glauben, wie wir predigen, auch heilen. Versteht ihr, was ich meine? Auch wenn der Erfolg vielleicht nicht immer riesig ist. Im Predigen ist der Erfolg nicht immer riesig. Mit dem leben wir ja. Warum? Warum hören wir denn auf heilen? Wenn wir nicht gerade den Erfolg sehen. Eine andere Voraussetzung ist der Glaube. Und das verstehen wir oft total falsch. Weißt du, Glauben. Glauben ist nicht ein krampfhaftes Festhalten. So in dem Sinne, was nicht sein darf, ist nicht. Glauben heisst nicht, jetzt habe ich für die Krankheit beten und jetzt soll ich es einfach verleugnen, dass die Krankheit noch da ist. Mit all meiner Kraft. Das ist nicht Glauben. Das ist psychische Verkrampftheit. Der Glaube zeigt sich in einer vertraulichen Beziehung zu Gott. Eine vertrauliche Beziehung, die spricht unser Vater im Himmel. Es ist ein riesiger Unterschied, ob wir von der Souveränität von Gott reden, von der nüchternen Souveränität von Gott oder ob wir von unserem Vater im Himmel reden. Das ist Glaube, unserem Vater im Himmel. Du bist mein Vater im Himmel und ich glaube, dass du es gut machst mit mir. Das ist Glaube, ganz einfach. Glauben ist ein Beziehungsbegriff, ist nicht eine psychische Kraft. Oft reden wir, wenn wir um Heilung beten, reden wir von der Souveränität von Gott, oder? Gott ist souverän. Klar ist der Vater souverän. Aber wenn wir den Gott als den souveränen Gott anschauen, als den nüchternen, souveränen Gott, dann sind wir auf dem falschen Pfad, das ist nicht Glauben. Unser Vater im Himmel. Es geht ja um unser Vater im Himmel in dem Jahr, in dem Gebet. In Lukas, und der Glauben ist sichtbar, im Lukas 5, Vers 20 steht, dass Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Glauben sieht man, ist sichtbar. Im Römer 10, Vers 17 steht, dass der Glaube aus dem Wort wächst. Darum gilt, dass man sich aufs Wort stellt. Glauben wächst aus dem Wort, das heisst, man muss uns aufs Wort stellen und nicht auf gemachte Erfahrungen. Nicht, wenn du dreimal betet hast, ist dreimal nichts passiert und jetzt ist das deine Glaubensgrundlage. Das wäre völlig verkehrt. Das Wort ist Glaubensgrundlage. Aus dem heraus wächst der Glaube und nicht aus den Erfahrungen. Wenn wir schwach oder krank sind, lassen wir uns schnell einmal von der Gemeinschaft isolieren. Isolation ist etwas Teuflisches. Ich habe das schon aufgefallen, wenn es einem Menschen schlecht geht, dann zieht er sich aus der Gemeinschaft zurück. Total kontraproduktiv. In der Isolation fängt man an, Lügen zu glauben. Ich bin ein Opfer. Ich bin einzig. Keiner sieht mich. Niemand sagt mir Danke. Was auch immer. In der Isolation begegnest du nur dir. Und das ist nicht immer schön. Wir brauchen einander. Oft ist es Gebet von einem anderen, wo die Kraft von Gott in unser Leben hineinbringt. Und bei den inneren Heiligen, bei seelischen Verletzungen, ist meistens Zusammenarbeit mit einem Seelsorger oder mit einer Seelsorgerin, wodurch Heilung passiert. Auch wir als Gemeindeleitung sind gern für das Krankengebet nach Jakobus 5 bereit. In der Gemeinschaft liegt enorm viel Heilungspotenzial. Lass dich nicht von der Gemeinschaft isolieren, wenn du krank oder schwach bist. Und jetzt, so gegen Schluss, möchte ich noch sagen, wie antwortet Gott auf Gebet um Heilung? Ich habe das auch noch mal so kurz eingeblendet. Das Erste und Schönste ist das, was wir uns immer wünschen, der Heil, das Antwort auf Gebet. Das ist das, was vielleicht der Hans erzählt hat. Wir wissen es nicht so ganz genau, was es wirklich ausmacht. Und wir glauben, dass Gott wirklich auch eingegriffen hat bei dir und dass das sich aufgelöst hat. Wir haben vor einer Woche, zwei Wochen ein Zeugnis da gehört von Martin von Schulz, wo er für seine Mutter gebetet hat. Da wünschen wir uns von ganzem Herzen. Das Zweite ist, er handelt durch das Handeln von einem Arzt. Das ist auch in Ordnung. Wir sind ja doch gesegnet da in der Schweiz mit guter Qualität von medizinischer Versorgung. Er will heilen, findet aber keinen Partner. Das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Gott will eigentlich heilen, aber es betet niemand dafür. Und dort, glaube ich, dort liegt noch ganz viel Potenzial in unserer Runde. Und ich würde mehr erleben. Das ist so, wir sind gerade in der Fußball-WM, oder? Es gibt immer so Stürmer, dann sagt man Chancen tot. Der, was einfach nie reinmacht. Und das ist für mich so eine Situation. Gott möchte uns eigentlich Chancen geben, dass, möchte eingreifen in sein Leben rein, er möchte heilen. Und wir packen die Chance nicht. Mega schade. Er heilt definitiv, indem er uns heimholt. Und da darf man gar nicht so negativ anschauen. Ich weiß schon, da ist natürlich Sterben und so, Tod und so, aber das ist nicht negativ. Es geht in die Ewigkeit, dort wo die Freude ungebrochen ist und hundertprozentig. Ein weiterer Punkt ist eine Antwort von Gott, der lässt Krankheit zu, weil er in einem anderen Bereich heilen möchte. Eben vielleicht, dass wir lernen, gute Verwalter von unserem Körper, von unserem Leib zu sein oder von unserer Seele. Und jetzt kommen jetzt noch die Herausfordernden, die wir nicht so gerne haben, aber die ich auch noch mega spannend finde. Er lässt Krankheit zu, weil er uns zu Teilhaber an seinem Leid machen will. Paulus hat gesagt, ich möchte, Paulus, Philipper 3, Vers 10, ich möchte teilen an deinem Leiden und an deinem Sterben. Hey, ich verstehe das nicht, wie er das will. Aber er hat etwas entdeckt, etwas von einer tiefen Gemeinschaft mit Jesus, wo selbst im, oder wo die grösste Tiefe im Leiden findet. Und ich finde es spannend, dass man gerade vor einer Woche einen Mann da gesagt hat, ihr kennt den alle, hat sich da vorgestellt, wo so chronische Schmerzen hat, wo gesagt hat, interessant ist schon, dass seine Beziehung zu Jesus durch die enormen Schmerzen, die er hat, immer mehr wächst. Andreas Harmeier, danke für das Zeugnis. Und morgen dürfen wir als Gemeindeleitung zu dir heimkommen, um für dich beten, ich freue mich schon. Und dann das Letzte, Gott führt einen unverständlichen Weg, dann müssen wir einfach sagen, wir verstehen es manchmal nicht, das ist ja so. Wir verstehen es nicht. Umso wichtiger ist, dass wir einander haben und miteinander glauben und einander unterstützen auf dem Weg. Die Schwachen tragen und die Kranken besuchen gehört auf jeden Fall zu den Kernaufgaben der Christen. Von dem aus, weil das unsere Kernaufgaben sind, bin ich auch der Überzeugung, dass Jesus auch eine Krankheit stohlen. Dass es absolut in Ordnung ist, dass es auch Krankheit gibt. Wichtig ist, dass man die Schwachen trägt und die Kranken besuchen als Gemeinschaft. Wichtig ist, dass man es nicht mit einem vollmächtigen Gebet belohnt, sondern Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet. Zwei Sachen musst du wissen. Heute Morgen. Dringend. Gott erhört jedes Gebet um Heilung. Das ist das Erste. Gott erhört jedes Gebet um Heilung. Und das Zweite, die Liebe von Gott zu dir entscheidet sich nicht daran, ob er dich heilt. Der Gradmesser von seiner Liebe ist sein Sterben und Auferstehen. Habt ihr das gehört? Hey, das hat jemand damals gesagt? Es ist so, Die Liebe Gottes zu dir entscheidet sich nicht daran, ob er dich heilt. Der Gradmesser von seiner Liebe ist sein Sterben und Auferstehen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Du hast deine Liebe längst bewiesen, du musst dich nicht mehr beweisen. Die grösste Liebe hat der, der sein Leben lässt, für seine Freunde. Und du hast es gemacht, du hast dein Leben lassen. Damit wir eine Ewigkeit vor uns haben, eine Ewigkeit voller Freude und Gesundheit und Wohlstand. Danke von Herzen dafür. Und danke aber auch, dass du uns Kraft gibst, um durch die Welt, durch unsere Erdenzeit durchzugehen. Und danke, dass du immer ein Zeichen setzt von deiner Kraft und von deiner Heilung, die du geben möchtest, auch unter uns. Danke, du möchtest es tun. Ich lobe und preise dich von ganzem Herzen dafür. Ich bete jetzt gerade auch heute Morgen speziell für die Leute, die krank sind unter uns. Ich bete für die Menschen da, die körperlich krank sind. Ich bete für die Menschen, die seelisch krank sind. Herr, erbarm du dich ihrer und heil du sie. Unser Vater im Himmel, du bist unser Vater und du meinst es gut. Mit jedem Einzelnen von da. Du bist der gute Vater. Amen.